herzlich willkommen zur 13. und letzten Folge unserer Sendereihe über die Sakramente der Kirche, Gottes erlösende Zeichen. Ich bin Monsignore Rudolf Michael Schmitz, Generalvikar im Institut Christus König und Hoher Priester und gleichzeitig dessen Oberer in den Vereinigten Staaten. Heute abschließend möchte ich Ihnen vom sakramentalen Leben als solchem sprechen, von jenem eingebunden sein in die Sakramente der Kirche, in die Sakramente Christi, die unser tägliches Leben als Katholiken ausmachen. Der Herr ist in diese Welt eingetreten, um uns zu erlösen. Von Anfang an hat er in der Herrlichkeit der Dreifaltigkeit existiert. Christus ist Mensch geworden. Er war immer schon der Herr, immer schon der Großartige in der Herrlichkeit des Vaters. Wir haben zu verstehen, dass mit dem Eintreten Christi in die Welt die Größe des Lebens der Dreifaltigkeit, die Größe der Gottheit in unsere Welt nicht nur durch die Schöpfung eingetreten ist, sondern in der Gottheit selber, die die Menschheit Christi angenommen hat. Es gibt eine Bewegung Gottes in die Welt hinein, eine Bewegung, die den einen Zweck hat, uns aus unserer Schuld zu erlösen, uns zu heiligen, uns umzugestalten und dann in der gleichen Bewegung emporzuziehen in das trinitarische Leben. In das Leben mit Gott, in das Leben zwischen den trinitarischen Personen, das nichts anderes ist als ewige Liebe. Für uns mag das zunächst fern, ja theoretisch klingen, aber wenn wir uns vorstellen, wie schön es ist, in eine Freundschaft hineingenommen zu werden, wenn wir zwei guten Freunden begegnen oder etwa einem Ehepaar, das sich sehr liebt, und diese Freunde oder dieses Ehepaar bereit sind, uns an ihrer gegenseitigen Beziehung auf eine gewisse Weise teilhaben zu lassen, uns auch zu Freunden zu machen, uns in das Familienleben hineinzunehmen, dann haben wir einen kleinen Vorgeschmack dessen, was Gott hinsichtlich seines eigenen inneren Lebens mit uns vorhat. Er will uns in Christus gleichsam an sein Herz ziehen. Er will uns etwas von sich selber geben. Er will uns selber so umgestalten, dass wir Anteil haben können an seiner Freundschaft. Und das geschieht eben, indem der Herr selber das große Zeichen der Kirche aufrichtet. Es geschieht, indem er uns einen Unterpfand seiner bleibenden Gegenwart in der Welt gibt. Er ist das Haupt der Kirche, wir sind die Glieder. Er ist in seinem mystischen Leib immer gegenwärtig. Christus und die Kirche bilden, wie wir gesehen haben, gleichsam eine Person. Wir müssen uns deutlich vor Augen führen, dass der Herr an alles gedacht hat. Er hat alles vorausgesehen, was wir brauchen könnten. Und diese göttliche Vorausschau hat uns die Sakramente geschenkt. Das Gesamte der Sakramente ist nichts anderes als eine stufenweise Hereinnahme des Christen in die Gnade Gottes. Die heilige Taufe ist der Beginn, aber ein Beginn, der in einer gewissen Weise auch schon eine Fülle ist. Gott ist nicht geizig mit seiner Gnade. Er gibt uns in der Rechtfertigung durch die Taufe eine volle Umgestaltung unseres Inneren. Er sagt uns nicht, ihr müsst erst das und jenes leisten, ihr müsst erst auf jene Stufe der Vollkommenheit gelangen, bevor ich euch mehr Gnade gebe. Gott ist niemand, der mit uns einen Kuhhandel abschließt. Gott ist jemand, der das Ganze gibt, der sich selbst in Jesus Christus uns wirklich schenkt, so wie ein guter Freund uns alles gibt, was er hat, weil er uns wirklich liebt. Und Christus hat gesagt, niemand hat eine größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Diese Gottesfreundschaft, diese innere Beziehung zu Christus und durch Christus zum trinitarischen Leben wird uns bereits in der Taufe geschenkt. Deswegen darf man nicht nur nicht zögern, jedes Kind alsbald taufen zu lassen, sondern wir sind ja deswegen auch aufgetragen, etwas von dieser christlichen Grundüberzeugung, die wir mit Freude in unserem Herzen tragen, anderen weiterzugeben. Es gibt auch in unserer Umgebung immer mehr Menschen, die nicht getauft sind. Warum sollen wir ihnen nicht über die Möglichkeiten der Taufgnade sprechen? Es gibt Menschen, die auch bei uns nie etwas Richtiges über Christus gehört haben, die tausend Vorurteile über die Kirche haben, die die Sakramente gar nicht kennen oder nur sehr rudimentär. Ihnen können wir diesen Gnadenschatz aufschließen, indem wir selber aus den Sakramenten der Kirche, selber aus unserer Taufgnade leben. Dieser Reichtum, der Christus repräsentiert und der Christus in unserem Leben gegenwärtig macht, ist in vieler Hinsicht mit unserem Glauben verbunden. Die Sakramente stärken unser Glaubensleben. So sagt der Katechismus der katholischen Kirche, der Heilige Geist bereitet die Gläubigen auf die Sakramente vor. Er tut dies durch das Wort Gottes und durch den Glauben, der mit aufgeschlossenem Herzen das Wort annimmt. Die Sakramente stärken so den Glauben und bringen ihn zum Ausdruck. Auch dann, wenn wir selbst schon Glaubende sind, auch dann, wenn wir selber die Aufgabe der Glaubenden, den Glauben weiterzugeben, ernst nehmen, brauchen wir eine Stärkung unserer Glaubensüberzeugung. Und hier wieder sind es die Sakramente, die uns helfen. Vor allem die heilige Beichte, die uns in Momenten innerer Schwierigkeit, in Momenten der Schwäche, dann, wenn wir uns von Gott abwenden, die Kraft gibt, alles wieder zu Gott hin zu gestalten, alles wieder in unserem Leben von Gott durchdringen zu lassen. Die Vergebung Gottes, die uns in der Beichte zugesprochen wird, ist eine einmalige Chance, neu zu werden. Wenn wir aus dem Beistuhl kommen, dann sind wir hinsichtlich der Gnadenfülle, die in uns vorhanden ist, gleichsam wie zum Zeitpunkt unserer Erstkommunion, wie zum Zeitpunkt unserer Taufe selber. Wir sind vielleicht psychologisch nicht mehr so unschuldig, aber Gott macht das nichts aus. Er gibt uns einen vollkommenen Neuanfang. Er lässt uns nicht hängen, sondern setzt uns von Neuem an den Start und gibt uns die Kraft, mit der wir im Stadion rennen können, um den Preis zu gewinnen, wie sich der heilige Paulus ausdrückt. Die Tatsache, dass unser Glaube durch die Sakramente gestärkt wird, wird auch in der heiligen Eucharistie zum Ausdruck gebracht. Wir können unseren Glauben auf die Dauer nicht leben, ohne uns ständig an Christus rückzubinden. Deswegen hat die Kirche uns verpflichtet, zumindest an jedem Sonntag und hohen Feiertag der heiligen Messe beizuwohnen. Es ist nicht ein äußerer Zwang, um die Bänke zu füllen. Es ist nicht, um irgendeiner gesellschaftlichen Konvention zu genügen, sondern in dem, was die Kirche uns hier vorschreibt, wird einfach von Neuem der Heilswille Gottes deutlich. Es ist wie gute Eltern, die ihren Kindern Vorschriften machen, die ihnen nur gut tun. Manchmal ist es den Kindern lästig, aber spätestens dann, wenn die Eltern nicht mehr sind, dann weiß man, dass sie recht hatten und ist froh, dass sie manchmal mit etwas sanftem Druck uns dazu überzeugt haben, Dinge zu tun, die gut für uns sind. Und der Kontakt zu Christus in der heiligen Eucharistie ist sicherlich nicht nur gut für uns. Wir gehen nicht zur Messe in erster Linie, weil es uns was bringt, sondern er ist so fundamental notwendig, dass wir ohne diesen Kontakt uns gar nicht im vollen Sinn des Wortes als Christen bezeichnen können, ohne diesen Kontakt ganz sicher unser christliches Leben nicht aufrechterhalten können. Unsere Pflicht, Gott zu ehren, unsere Bestimmung, für Gott da zu sein, die Tatsache, dass Gott uns geschaffen hat, ihm zur Ehre und uns zum Heil, wird erneuert beim Messbesuch, wo wir dem Opfer Christi beiwohnen und seiner erlösenden Auferstehung teilhaftig werden. Es ist in verschiedener Weise undenkbar, dass der Christ nicht begreift, dass Christus dort auf ihn wartet, dass es jedes Mal eine österliche Begegnung ist, dass der Herr uns unter den Gestalten von Brot und Wein in seiner göttlichen Allmacht erscheint und dass wir, wenn wir dem heiligen Messopfer beiwohnen und wenn wir wohl vorbereitet die heilige Kommunion empfangen, mit ihm so fest verbunden werden, dass gleichsam nichts uns erschüttern kann. Deswegen war es und ist es für viele eine schöne Gewohnheit, die die Kirche herzlich empfiehlt, sogar täglich, wenn es möglich ist, oder doch häufiger in der Woche dem heiligen Messopfer beizuwohnen. Wir Priester zelebrieren täglich und die Kirche möchte, dass wir das tun. Auch für den Christen ist es notwendig, in häufigem, ja ständigem Kontakt mit der Eucharistie zu sein. Denn dann kann die menschliche Schwäche und die Gebrochenheit unserer Natur den Kontakt mit Christus nicht zerstören. Ich freue mich, dass Sie mir auch in dieser zweiten Folge des letzten Teiles unserer Serie über die Sakramente wieder zusehen und mit mir tiefer in den Sinn des sakramentalen Lebens des Christen eindringen. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt dazu: Wer an Christus glaubt, hat das neue Leben im Heiligen Geist. Das in der Gnade gewachsene und gereifte sittliche Leben soll sich in der Herrlichkeit des Himmels vollenden. Der Glaube bringt uns mit Christus in eine tiefe Verbindung. Diese Verbindung aber wird dadurch objektiviert. Christus kommt in seiner Gnadenwirkung in unser Herz durch den Empfang der Sakramente. Und gerade das sakramentale Leben der Kirche ermöglicht uns dann, den sittlichen Geboten Gottes zu entsprechen und so zu leben, wie es für unser Heil am besten ist. Man darf ja den christlichen Glauben nicht als eine moralinsaure Vorschriftensammlung missverstehen. Es geht nicht in erster Linie um irgendeine Moral, irgendeine Sittlichkeit. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir schön brav sind und uns auf irgendeine Weise nach Vorschriften bewegen, die andere uns gegeben haben. Es geht in erster Linie darum, dass wir vergöttlicht werden, dass wir in Jesus Christus die Gnade empfangen, die er uns hat bringen wollen, damit wir auf unsere menschliche Weise Teil am göttlichen Leben haben. Es hat etwas mit unserem persönlichen Kontakt zur Erlösung zu tun, zu dem Erlöser, zu dem Einzigen, auf den wir wirklich bauen können, zu dem Einzigen, der uns wirklich geliebt hat bis zum Tod am Kreuz. Wenn der Glaube uns diese Überzeugung vermittelt hat, wenn wir durch die Gnade des Glaubens, die von Christus kommt, zur Kirche gefunden haben und in ihr die Fülle des sakramentalen Lebens empfangen, wenn wir in der Taufe neugeboren werden, wenn wir in der Firmung gestärkt werden, wenn wir in dem, was wir eigentlich von Christus erhalten sollen, nämlich in seiner göttlichen Gegenwart durch die Eucharistie beschenkt worden sind, dann können wir uns versichert wissen, dass wir das Eigentliche des christlichen Glaubens leben können. Und dann wird es uns ein Anliegen sein, der Glaubenslehre, die Christus uns geschenkt hat, dem, was Christus uns gegeben hat, auch an Regeln, Vorschriften und Normen von Gott her für unser eigenes Leben gerecht zu werden. Es ist ähnlich so, wenn Sie lieben, wenn Sie einen Menschen ganz in Ihr Herz geschlossen haben, dann möchten Sie tun, was dieser Beziehung zuträglich ist. Dann möchten Sie tun, was diesem Menschen Freude macht. Dann möchten Sie seinen Willen erfüllen. Christus selber, der in einer ewigen Liebesbeziehung zum Vater ist, ist in diese Welt gekommen, um den göttlichen Willen, der auch hinsichtlich seiner eigenen Gottheit sein eigener Wille ist, zu erfüllen. So möchte in einer liebenden ehelichen Beziehung die Frau den Willen des Mannes und der Mann den Willen der Frau respektieren. So wollen Freunde sich einander zuwenden und sich natürlich nicht streiten, sondern einig sein in dem, was sie tun wollen. Und wenn wir mit dem Glauben und durch das sakramentale Leben der Kirche, durch die sieben Sakramente gestärkt in unserem je persönlichen Stand mit Christus verbunden sind und unsere eigene Beziehung zu Christus gestärkt wird, dann wollen wir natürlich auch tun, was er uns aufgetragen hat. Und jedes einzelne seiner Gebote, die das sittliche Leben, von dem der Katechismus spricht, ausmachen, sind ja Gebote zu unserem Heil. Es ist nichts dabei, das uns in irgendeiner Weise schaden könnte. Es schadet uns nicht, wenn wir den Nächsten lieben. Es schadet uns nicht, wenn wir vor allem Gott verehren und wissen, dass wir zu seiner Ehre geschaffen sind. Es schadet uns nicht, wenn wir unsere Leidenschaften kontrollieren. Es schadet uns nicht, wenn wir versuchen, das Eigentum des anderen zu respektieren. Es schadet uns nicht, wenn wir die Treue leben in der Ehe und in der Freundschaft. Es schadet uns nicht, wenn wir auf je verschiedene Weise die Keuschheit leben, als Priester, im Zölibat, als Unverheirateter, als Eheleute, jene Keuschheit in der Form, die der Herr uns zu leben vorgegeben hat. Das schadet uns nicht, sondern im Gegenteil. Es entwickelt unsere Natur, es entwickelt die Gnade, die in uns ist, und wir werden dadurch Christus gleichgestaltet. Deswegen sind die sittlichen Gebote, die die Kirche uns von Gott überliefert, eingebunden in die Sakramente, nicht irgendwelche Zwangsjacken, sondern sind Mittel zur Verwirklichung dessen, was in uns ist, nämlich der Christusförmigkeit. Dass das nicht einfach ist, steht nicht zur Debatte. Natürlich müssen wir, wenn wir Christus nachfolgen wollen, wenn wir seine Freunde sein wollen, wenn wir als Kinder Gottes leben wollen, auch mit den Konsequenzen unserer gebrochenen Natur zurechtkommen. Christus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Aber ist nicht jede Mutter bereit, für die, die sie in der Familie liebt, und das sind ja alle, Kreuze auf sich zu nehmen, morgens früh aufzustehen, am Krankenbett zu sitzen, Schulaufgaben zu machen. Aber sie liebt ja ihre Kinder. Manchmal ist es sicher hart und braucht viel Geduld. Sie tut es trotzdem aus Liebe. Der Vater muss sich vielleicht mit unliebsamen Kollegen herumschlagen, hat verschiedene schwierige Situationen im Beruf. Und trotzdem gibt er nicht auf, weil er weiß, die Familie braucht ihn und er liebt sie. Auch diejenigen, die von Christus nichts wissen wollen, müssen, um Erfolg zu haben, durch allerlei Prüfungen und Kreuze, die in diesem Fall künstlich und oft ziemlich leer sind, gehen. Der, der bekannt und schön sein will, wird das nicht von selber sein. Er wird einen Ehrgeiz entwickeln müssen. Er wird seine Natur Zügel anlegen müssen, damit alles das, was ihn bekannt und schön macht, bleibt und nicht sofort vergeht. Jeder, der irgendein Ziel erreichen will, muss auch bereit sein, Opfer zu bringen. Aber dieser Opfergeist bleibt leer, wenn er nur auf uns selbst und auf nichts anderes gerichtet ist. Er wird erst erfüllt, wenn wir für andere diese Opfer bringen und vor allem dann, wenn dieses Tun der Opferbereitschaft erfüllt ist mit der Gnade Christi, wenn alles, was wir tun, auch in dem Bewusstsein geschieht, dass wir teilhaben an jenem einzigartigen Opfer Christi, an jedem Kreuz, das uns das Heil bringt. Und dann auf einmal werden all die vielen kleinen oder großen Opfer, so hart sie auch hier und da sein mögen, so viel sie uns auch kosten, doch mit Freude gebracht. Wenn man etwa als Priester das Opfer bringt, zölibatär zu leben, dann kann das hart sein. Aber ich darf Sie versichern, so viel Freude, wie mir der priesterliche Beruf auch durch das zölibatäre Alleinsein, das mich freisetzt für den Dienst an Gott und den Menschen gebracht hat, so viel Freude hätte ich mir in meinem Leben niemals erwartet. Und so ist es auch mit anderen. Wer sich einsetzt, wer sich weggibt, dem wird unendlich viel mehr geschenkt, als er gibt. Und damit wir nicht mutlos werden, wenn die Kreuze stark werden, damit wir nicht mutlos werden, wenn unsere Gebrechlichkeit uns sagt, nur hör doch auf, sind wir eingebettet in die Gnade Christi. Können wir uns der Sakramente Christi bedienen? Können wir, wie die Apostel, wie Maria Magdalena, wie alle, die im Gefolge Christi waren, ihm nahe sein? Wir können uns immer wieder seiner Sündenvergebung versichern. Wir können uns seiner Gegenwart versichern und zu seinen Füßen knien. Wir können unsere eigenen Lebenssituationen mit seiner Gnade erfüllen, sei es durch die Weihe, sei es durch die Ehe. Wir können sicher sein, dass selbst am Ende unseres Lebens der Herr uns nicht alleine lässt, sondern dass dann, wenn alle nicht mehr bei uns sind, die Kirche uns die Gnade Christi bringt und diese Gnade uns über die Schwelle des Todes hinaus begleitet. All diese verschiedenen Gnaden sind Wirkungen des Heiligen Geistes, des Geistes Jesu Christi, den dieser seiner Kirche hinterlassen hat. Und das lässt uns auch einen ganz neuen Blick auf die Kirche haben. Die Kirche ist nicht jene Institution, die seit nunmehr 40 Jahren von allen kritisiert wird. Die Kirche ist nicht eine Organisation, die sich ständig um sich selber dreht, um zu sehen, ob sie auch funktioniert oder wie sie es besser machen könnte. Die Kirche ist der fortlebende Christus. Die Kirche ist die heilige Kirche. Die Kirche ist etwas, das uns die Sicherheit gibt, mit Christus verbunden zu sein. Die Kirche ist nicht Anlass zur Kritik. Die Kirche ist in erster Linie Anlass zur Freude. Freude, dass Christus uns nicht alleine gelassen hat. Freude, dass Christus mit seiner Kraft im Heiligen Geist jederzeit bereit ist, uns in unserem christlichen Leben zu helfen und unseren Glauben zu stärken. Freude darüber, dass wir in der Kirche und in ihrem sakramentalen Leben, vor allen Dingen in ihrer Liturgie, einen Vorgeschmack auf das ewige Leben haben. Der heilige Thomas sagt dazu, die Sakramente sind sowohl erinnernde Zeichen dessen, was vorhergegangen ist, nämlich des Leidens Christi, als auch hinweisen sie auf das, was in uns durch Christi Leiden gewirkt wird, nämlich die Gnade, wie auch ein vorausdeutendes Zeichen, nämlich eine Vorankündigung der künftigen Herrlichkeit. Das sakramentale Leben der Kirche, das uns mit Christus verbindet und das in der Liturgie ständig für uns gefeiert wird, das die Ehre und die Herrlichkeit Gottes mitten unter uns gegenwärtig macht, ist für uns ein Unterpfand der Ewigkeit. Und wir dürfen sicher sein, wenn wir ein ganzes Leben lang mit Christus in den Sakramenten verbunden sind, dann werden wir am Ende unseres Lebens, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, in seiner Wirklichkeit geborgen sein und nie mehr von ihm getrennt werden.